Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 431. Heute mit der Vorschau auf die WWE Survivor Series 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Dauereinsatz, was?
Dauereinsatz. Raw, SmackDown, AEW, Survivor Series, ich guck alles. Ja,
Kai, das fehlt nur noch dein eigenes Turnhallen-Catch-Format, wenn du mich fragst.
Ja, wir will jetzt nächste Mal dann auch auf Patreon die großen Main Event und Tour 5 Live Reviews.
Wenn schon, denn schon. Ja, heute gibt's die Vorschau auf die Survivor Series. Die große AEW-Woche ist vorbei, ist gekrönt worden von unserem wunderbaren Review-Podcast zu Full Gear. 2 Stunden habt ihr euch da um die Ohren geschlagen. Wieso auch nicht? Es war viel zu erzählen. Und bei der Survivor Series, ja, Kai, da gibt's eigentlich so auf dem Papier nicht so viel zu erzählen, weil WWE hat einfach mal, ja, 6 Matches zwar angekündigt, aber das war alles nach dem Reißbrett und teils per Social Media, ohne großen Aufbau. Ich lese immer wieder lieblos, langweilig, uninteressant. Wie geht's dir mit der Survivor Series Card?
Ich bin da auch auf der lieblos langweilig. Also langweilig nicht, weil ich finde, die Paarungen sind teilweise sogar ganz interessant, aber ich bin auf jeden Fall auf der lieblos Seite. Und das Problem dabei ist, ich habe ja auch gelesen, dass sich Leute beschweren, ey, was wollt ihr denn? Das ist die Series, das ist eh immer das Gleiche. Und das ist auch okay bis zu einem gewissen Punkt. Weil wir wissen immer, es gibt Raw gegen SmackDown oder vielleicht auch Raw, SmackDown, NXT, was es dann vor 2 Jahren gab. Das Problem meiner Meinung nach an der Sache ist aber, wie du es gestaltest. Ja, wir brauchen nicht jedes Jahr irgendeinen Invasion-Angle, aber wenigstens so ein bisschen. Das Problem hier ist aber, du hattest vor ein paar Wochen, sage ich einfach, den Draft. Und jetzt auf einmal kommst du mir hier mit Brand-Zugehörigkeit und Kämpfen für meine Farben. Also, und hier ist ja auch nichts passiert wirkliches. Also, du hast jetzt noch bei Big E gegen Roman, hast du so einen gewissen Aufbau noch drin. RK-Bro, die Usos hast du da auch noch reingeschmissen. Aber da ist jetzt ja nicht so, wo du sagst, oh krass, die sind mal in diesem großen Clash aufeinander getroffen. Vielleicht kriegen wir es noch bei SmackDown, so als Schadensbegrenzung. Aber ich bin trotzdem unzufrieden, weil wir haben gesehen, dass es besser ging in den letzten Jahren.
Ja, und es war alles sehr, sehr kurzfristig, muss man auch sagen. Klar, du hast auf der einen Seite schon erwähnt, der Draft denkbar doof platziert und dann eben auch noch Crown Jewel, was wir ja auch noch gehabt haben, wodurch sich ja die Ergebnisse des Drafts noch weiter nach hinten gezögert haben. Das heißt, eigentlich ging es ja erst so richtig los mit, in Anführungsstrichen, dem neuen Raw und dem neuen SmackDown, dann eben nach Crown Jewel. Und das war ja bekanntlich am 21. Oktober diesen Jahres. Also sprich, man hatte hier eigentlich für den Aufbau Pi mal Daumen gerade mal einen Monat und da hat man auch einige Zeit verstreichen lassen und eigentlich ging es ja erst so gefühlt vor 2 Wochen so richtig los. Also das hat hinten und vorne auch in meinen Augen überhaupt nicht hingehauen, gerade was die großen Elimination-Style-Matches angeht. Und Shaggy und ich, wir sprechen ja noch über die Survivor Series 1987, über die allererste Survivor Series, die es gegeben hat und was für einen Stellenwert das damals gehabt hat. Das war also nominell ist das der 2. Big Four Pay-Per-View, den WWE überhaupt gemacht hat. Also noch vor dem Rumble, noch vor dem SummerSlam. Und das jetzt einfach so am Reißbrett nach Schema F hier runterzuziehen, das tut mir schon als Wrestling-Puristen so ein bisschen weh. Also ich mochte die Survivor Series immer, gerade für die Elimination-Style-Matches, aber die haben immer auch davon gelebt, dass da Futter dabei gewesen ist, Emotion bei gewesen ist. Das ist jetzt so in dieser kurzen Zeit einfach nicht passiert. Und das ärgert mich einfach, was man hier mit diesem Konzept der Survivor Series angestellt hat und wie sehr man eigentlich auf die eigene Tradition hier, ne, einsetzt.
Also besonders, weil das Doofe ist, auch ich bin persönlich ein riesiger Fan der Survivor Series. Ich mag dieses 5-on-5-Konzept, ich mag das Elimination-Konzept dahinter, damit kannst du schöne Stories erzählen. Und ich mochte auch zu einem Zeitpunkt dieses Raw gegen SmackDown, weil zu einer gewissen Zeit hat es wirklich dieses Gefühl, die sind ebenbürtig, da sind 2 verfeindete Gruppen, die einen sind stolz da zu sein, die anderen sind stolz da zu sein, ich bin der SmackDown-Champ, ich bin der Raw-Champ, aber das wird halt so hin und her gewürfelt mittlerweile, dass dann auch, man kann es ja sagen, wenn man darüber vielleicht irgendwie philosophiert, wer könnte noch bei SmackDown reinkommen, dass man erstmal fragt, ist der überhaupt bei SmackDown oder ist der bei Raw? Ich weiß das gar nicht. Also du hast ja auch nicht mehr diese Brandfaces. Du sagst so, Mann, der ist aber SmackDown. Also allein, wenn ich in Team Raw gucke, die Hälfte davon war vor 6 Wochen noch bei SmackDown.
Ja, bevor die wechseln, kommen sie sogar noch viel mehr.
Ja.
Nein, das ist ein riesengroßes Problem. Du hast keinerlei Identifikationsfiguren mehr zu den jeweiligen Brands. Du hast auch, ja, es gab doch auch keinerlei großen Animositäten zwischen den Brands in irgendeiner Art und Weise. Du hast sogar dieselben Authority-Figures bei beiden Shows. Es macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Ne? Also, das ist halt ein Problem. Also, das System ist eigentlich ausgelutscht und hat sich selbst abgelöst. Und darunter leidet das ganze Ding. Was übrigens nicht heißen soll, dass diese Show schlecht wird. Ich finde, wie du schon richtig gesagt hast, da sind gute Paarungen dabei. Und ich bin mir sicher, das werden 3-3,5 Stunden launige Action, wie wir hier bekommen werden. Da gehe ich fest von aus, dass das eine solide bis gute Show wird. Aber der Aufbau, der spielt eben da auch noch mit rein, gerade damit man da emotional invested ist. So, willst du zum Aufbau noch was sagen, Kai, bevor wir dann hier zu Matches kommen?
Nee, ich will zu Matches kommen, weil dann wird's auch, glaube ich, positiver. Ja. Also je nachdem, womit wir anfangen.
Genau, so, yay, jetzt haben wir alle richtig Bock auf den Podcast. Nein, wie gesagt, die Matches, die hier auf der Card stehen, die versprechen durchaus einiges und versprechen durchaus gute Unterhaltung. Und da muss man sich, glaube ich, auch gar nicht mal so große Gedanken machen. Wir haben sehr viele Champion versus Champion Matches, in denen es natürlich nicht um den Titel geht. Und wir fangen an mit dem Champion versus Champion Match zwischen den beiden Mid-Card Titelträger. Nämlich auf der einen Seite haben wir Damian Priest, der amtierende US-Champ bei Raw, und der trifft auf Shinsuke Nakamura, dem amtierenden IC-Champion von SmackDown. Der wird natürlich begleitet von Rick Books. Aufbau hier gibt's nicht wirklich, haben wir schon gesagt. Das wurde jetzt einfach angekündigt. Damian Priest ist aber vielleicht die interessanteste Personalie, während Shinsuke Nakamura und Rick Books hier einfach so da sind. Die machen ihr Ding und sind unterhaltsam. Aber ich finde, Damian Priest hat man in den vergangenen Wochen hier durchaus, ja, als interessanten Charakter aufgebaut, oder? Also der ist jemand, der hier bei Raw durchaus neue Seite an sich zeigt, eine aggressivere Seite. Nicht mehr ganz der Bogenschütze ist. Aber ich finde, der ist jemand, den hat man jetzt hier entsprechend aufgebaut.
Ja, also ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass man sich da so ein bisschen Mühe mitgibt, ne? Dass man da versucht, auch den Champion, der ja als Titelträger ist, auch in einer gewissen Art und Weise zu präsentieren. Und es geht auch nicht nur darum zu sagen, ah, guck mal, hier ist er, der ist in der Show, sondern auch, was will er mir sagen, was ist seine Motivation? Und ich finde, dass man da bei Damian Priest einen ganz guten Ansatz sieht. Und die Gegenseite, um die Überleitung zu finden, ist so bei Nakamura der Fall, meiner Meinung nach. Weil der ist auch irgendwie immer da, aber so wirklich relevant, dass der jetzt der IC-Champ ist, ist es meiner Meinung nach nicht.
Nö, der trägt momentan den Gürtel nur spazieren.
Ja.
Und macht ein bisschen gute Laune, damit Pat McAfee zur Musik von Rick Books tanzen kann.
Ja.
Ne? Also der IC-Belt spielt de facto bei SmackDown keine große Rolle. Auch das wiederum sehr schade, angesichts der großen Geschichte, die der IC-Belt hat. Aber die Frage ist, Kai, was erwartest du denn hier vom Match? Also, wie gesagt, wir haben keinerlei Aufbau, keinerlei Emotionalität. Es ist so eine Art, ich sag's mal, Dream-Match oder Fantasy-Match, was wir dann hier bekommen. Raw gegen SmackDown. Was erwartest du dir vom Kampf?
Ich habe trotzdem die Hoffnung oder die Erwartung, dass es ganz gut wird. Weil Damian Priest ist kein schlechter Wrestler. Shinsuke Nakamura ist auch de facto echt gut, aber manchmal so ein bisschen eine Wundertüte. Kommt auch immer auf den Gegner an, wie die klicken miteinander. Aber ich glaube, wenn die beiden hier so ihren Rhythmus finden, könnte das ein echt starkes Ding werden. Und darauf freue ich mich. Und ich glaube trotzdem, dass man dann hier die Bühne eher nutzt, um nochmal Priest ein bisschen besser zu präsentieren.
Ja.
Und dass er auch hier den Sieg holt.
Ja, da gehe ich auch sehr stark von aus, dass Damian Priest das Match gewinnt, weil auf den baut man. Nakamura, wie ich es gerade gesagt habe, der ist halt eben da und der spielt eine kleinere Rolle im Gesamtprodukt von SmackDown, aber ich glaube auch nicht, dass man den viel weiter als bis zum IC-Champion nochmal in irgendeiner Card-Region einsetzen wird, sondern ich glaube eher, dass man Damian Priest hier als ja zukünftigen Championship-Anwärter durchaus sehen kann. Und der Aufbau ist langsam da, es geht peu à peu, aber die Charakterentwicklung ist da. Haben wir auch eine aggressivere Seite, eine härtere Seite, eine brutalere Seite an ihm auch mal gesehen. Und das finde ich gut. Also auch das Match gegen T-Bar, was wir hier gehabt haben, der zwar immer noch seinen blöden Namen T-Bar hat, aber eigentlich der gute Dominik Dijakovic ist, mit den Kendo-Schlägen und sowas, das hat schon gepasst, wie man ihn da gestellt hat. Und deswegen glaube ich eben auch, dass Damian Priest das Ding hier gewinnen muss, einfach weil auf ihn wird gesetzt. Da bin ich mir relativ sicher, dass das hier eine klare Kiste wird. Wir haben es noch nicht angesprochen. Kick-Off-Show-Matches bis jetzt noch nicht angekündigt worden. Da müssen wir abwarten, ob da noch was kommt oder eben nicht. Aber das, wir haben uns dann gedacht, wir machen lieber den Podcast rechtzeitig, damit ihr auch noch Zeit habt, das zu hören, bevor ihr dann am Samstag oder sonst was, oh, ich muss den Podcast noch hören. Da waren wir dann lieber ein bisschen schneller. Aber so, Priest gegen Nakamura kann in meinen Augen auch in alle Richtungen gehen, das Match. Das kann auch von der Zeit her, ich kann mir vorstellen, dass das zwischen 5 und 10 Minuten bekommt. Ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass es zwischen 3 und 6 Minuten bekommt, dass es ein sehr kurzes Ding wird. Einfach als Füller zwischen den großen Matches. Alles möglich. Gleiches gilt, also wir tippen jetzt hier an der Stelle beide auf Damian Priest, korrekt?
Yes.
Genau. An der Stelle nicht vergessen, wir haben auch natürlich die Tipprunde bei uns bei Headlock. Schaut da gern vorbei. kicktipp.de/Headlock-Runde. Da wird dann auf das WWE-Geschehen getippt. Und da gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Auch wenn ihr noch nicht eingestiegen seid, schaut da trotzdem gern vorbei. Also wir haben bis jetzt noch keinen klaren Anführer vorneweg, Anführerin. Das heißt, da ist immer noch ein bisschen was drin. Entsprechend gerne mal da vorbeischauen, kicktipp.de/Headlock-Runde. So, nächstes Champion vs. Champion-Match ist das Match der beiden Tag-Team-Titelträger. Nämlich auf der einen Seite RK-Bro, Randy Orton und Riddle, das sind die Raw-Tag-Team-Champions. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Usos, die Bloodline, Jey Uso, Jimmy Uso. Und die sind die SmackDown-Tag-Team-Champions. Und hier hat man ja schon so ein bisschen was jetzt zuletzt aufgebaut. Und auch gerade zwischen Randy Orton und Riddle, da kriselt's ja auch zuletzt. Riddle, der sich immer wieder in Geschichten einmischt, dann immer wieder ein paar aufs Maul bekommt. Randy Orton, der hier und da mal den Save macht, ihn auch da mal zurücklässt und dann erst im Nachgang etwas tut. Also da kriselt's weiterhin und man wartet eigentlich nur darauf, dass Randy Orton die Schnauze voll hat. Die Usos auf der anderen Seite haben wir jetzt zuletzt auch bei Raw gesehen. Wir haben es aber auch natürlich bei SmackDown gesehen, an der Seite von Roman Reigns. Und Kai, da muss ich mal sagen, ich finde, das hat man recht clever gemacht. Da kommen wir auch gleich auf das Match zwischen Big E und Roman Reigns zu sprechen. Man hat ja hier quasi ja mehrere Fäden auch miteinander verwoben und gerade die Usos auch in der Geschichte mit The New Day auch entsprechend positioniert. Wie hat dir das gefallen?
Ja, ich mag es eigentlich ganz gern, dass wir hier auch so die Art Aufbau haben. Also dadurch, dass dann ja auch ein Roman Reigns dann bei Raw auftauchen kann und dann auch mal so ein Big E zu konfrontieren. Dadurch kannst du ja auch ganz gut die Usos mitbringen, dann kannst du die auch direkt beschäftigen, steckst die dann in Tag-Matches, dann kannst du ja natürlich auch noch, um sowieso Brand, wir halten alle zusammen, kannst du noch einen Rollins da so ein bisschen mit reinwursteln, ist auch in Ordnung. Und ich mag das eigentlich, dass man hier zum einen diese gewisse Story hat natürlich, also das wenig Story, was man irgendwie haben kann, aber das hast du ja dann mitgenommen, das finde ich ganz praktisch. Muss aber auch sagen, dass ich hier wrestlerisch unfassbar viel Bock drauf habe. Also ich bin zum einen gespannt, wie jetzt das mit Randy Orton und Riddle weitergeht oder ob es jetzt auch hier so ein bisschen mehr kriselt, wo er sagt, so Junge, jetzt reiß dich mal zusammen, ne? Also wieder dieses Randy Orton, dass er dann am Ende verlieren und Randy geht und Riddle steht wieder traurig im Ring und sagt, vielleicht hat er recht, vielleicht muss ich mich mal wirklich wie ein Champion benehmen und die Usos, die dann ja wirklich als Einheit eben zusammenarbeiten können, wo du weißt, okay, die verstehen sich blind, was wir ja sehen, was bei Randy und Riddle nicht so ist. Also ich kann mir zum einen vorstellen, dass es hier vielleicht so ein bisschen storylastiger wird, um auf die Beziehung zwischen Randy und Riddle einzugehen. Hab aber ehrlich gesagt die Hoffnung, dass wir hier eher so ein Tech-Team-Leckerbissen bekommen. Weil ich finde, davon gab es zu wenig in letzter Zeit. Und da mit der Paarung hast du auf jeden Fall die Chance.
Und du hast auch vor allem eine Emotionalität damit drin. Also weil beide Teams recht prominent dargestellt worden. Also RK-Bro war immer ein Faktor, seitdem sie zusammen sind, waren immer ein prägender Teil von Raw, zwischendurch ein bisschen weniger, jetzt zuletzt wieder ein bisschen stärker. Die Usos als Teil der Bloodline ohnehin omnipräsent quasi, seitdem Roman Reigns wieder zurück ist. Erst ja mit
aber
der, ja.
Problem, was ich hier auch hab, dass man häufig die Usos dann so ein bisschen als die Dudis darstellen, ja. Weil man sagen kann, ja gut, die können dann halt verlieren. So, weil der Roman holt den Sieg für die Bloodline und die Usos, die verlieren eben, gut, ist nun mal so.
Haben wir jetzt ja auch beim letzten Raw gesehen, wo es ja dann auch als ja Abschluss dieser ganzen Geschichte, wo es ja dann Seth Rollins und die Usos gegen Big E, Randy Orton, Riddle hieß, da gab es ja dann am Ende auch nicht nur den RKO und dann ja im Anschluss auch noch den das Big Ending gegen Jey Uso von Big E inklusive der, ja, der Botschaft, der Nachricht hier in Richtung Roman. So, wir sehen uns bei der Survivor Series. Klare Nummer, klar, die sind natürlich auch hier immer so ein bisschen die Opferlämmer, die nach vorne geschickt werden. Stört mich aber nicht. Aber ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, wird ein entscheidender Punkt hier sein. Wir haben ein eingespieltes Tag-Team mit den Usos, eines der besten Tag-Teams, die wir bei WWE in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren gesehen haben. Und dann eben auf der anderen Seite dieses streitsame Paar mit RK-Bro, die funktionieren irgendwie. Und ja, Randy Orton hat, hallo, jetzt bei Raw zugegeben, dass er sich auch um ja die Titel und um das Team Sorgen macht. Also, der ist da schon. Der hat schon einen kleinen Crush auf Riddle, wenn wir ehrlich sind, ne?
Der hat auch Gefühle, der Mann.
Genau. Genau das. Und einen schlimmen Bart hat er momentan auch, der gefällt mir gar nicht. Ja, also das hoffe ich, dass das so ein bisschen Schwerpunkt wird. Wrestlerisch sollte das ein gutes Ding werden. Kai, die Frage ist, wer gewinnt denn hier?
Ich tue mich hier extrem schwer. Also, weil, wie gesagt, ich finde, das kann halt in verschiedene Richtungen gehen. Du kannst zum einen sagen, es kriselt so ein bisschen bei RK-Bro. Und dann verlieren sie, weil durch Unstimmigkeiten Riddle unkonzentriert. Oder auf der anderen Seite kannst du sagen, gut, die finden sich hier, die finden ihren Weg, die arbeiten gut zusammen. Die Usos sind die Dullis und die verlieren. Boah, es ist
auch möglich, dass dann hier Randy Orton einfach am Ende den Save macht quasi und einfach mit dem RKO das Ding hier beendet oder für Matt Riddle hier den Präsentierteller auslegt oder sowas. Auch das ist möglich.
Ja, war ja auch schon häufiger, ne? Aber dann sagst du hier, RKO, komm, spring dann, wie heißt er, Floating Bro?
Jo.
Ja, yo, Bro. hol dir den Pin. Ich sag, dass man wieder sich die Waage hält, Roman gewinnt, die Usos verlieren. Deswegen tippe ich auf RKO, Bro.
Okay. Ich tippe auf die Usos, weil sie das bessere Team sind und weil man jetzt so ein bisschen die kleineren Krisenherde hier anstößt. Also, es ist ja, muss man ja auch dazu sagen, die Niederlage hier ist ja eher so eine Sache, wo es um die Ehre geht. Ne? Das ist ja kein Titelverlust oder so. Aber ich glaube, man kann das hier schon ganz gut verwenden. Und ich glaube, ich will ja wieder Leute splitten. Ne? Ich will immer Teams splitten, das kennt man ja. Mein Hobby. Genau. Tagsüber bin ich Redakteur, nachts splitte ich Tag-Teams. Das ist mein nächstes Projekt hier. Mit RK-Bro. Da habe ich mich drauf eingeschossen.
Ja. Also ich sag mal, die Niederlage könnte man natürlich dazu dann nutzen, um die Story weiterzutreiben. Ne? Also,
ja.
Macht jetzt auch nicht wenig Sinn.
Genau.
Ja, ich sag trotzdem RK-Bro, Randy Orton fällt zu einer Brandung.
Okay, sollen wir mit einem von den Survivor Series Elimination Matches weitermachen?
Yo, lass ich erst das Damen-Match machen.
Genau, das war auch mein Plan. 5 gegen 5, Team Raw besteht aus Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella und Queen Selina. Team SmackDown aus Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya und einer bislang noch unbekannten Teilnehmerin. Und da werden wir erstmal jetzt drüber sprechen, wer könnten das sein?
Also erstmal können wir ja sagen, dass ja Aliyah eigentlich im Team war.
Genau.
Bis dann Sonya Deville gesagt hat, bis raus.
Ja, weil die Naomi ja schon ein bisschen länger kennt und die so ein bisschen befreundet miteinander sind. Und Sonya Deville ist ja gerade die böse Autoritätsperson, gerade hier in der Damendivision. Und ja, deswegen ist mein ganz realistischer Pick auch, dass Sonya Deville sich hier selber reinbuckt.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sich da selber reinpackt und sagt, hier, da bin ich drin, ich habe hier den großen Spot. Aber ich würde trotzdem gerne fragen, weil wir sagen ja häufig, wir wollen lang erzählte Geschichten. Und das mit Naomi und Sonya Deville geht jetzt ja schon ein paar Wochen, ne?
Ja.
Das ist ja erstmal, wir wollen lang erzählte Geschichten, die Geschichte geht länger, Haken dran.
Ja.
Aber nimmt dich das mit, berührt dich das irgendwie, sagst du, ach Mann, ich will wissen, wie es da weitergeht, weil ich nehme direkt vorweg, das ist mir scheißegal.
Das liegt, also mir geht's ähnlich, nur ohne Scheiß. Nein, mir ist es relativ wurscht. Also das holt mich emotional nicht wirklich ab. Ich bin interessiert daran, wie es mit Sonya Deville weitergeht. Mein Problem ist, dass ich Naomi nicht mehr ernst nehmen kann. Ich finde die relativ uninteressant. Die ist quasi einfach nur so ein Farbtupfer, den man jetzt da in der Damendivision hat. Aber ich war jetzt nie ein großer Fan von ihr. Und ich kriege da auch so diese emotionale Bindung in die ganze Story, die kriege ich da irgendwie nicht ganz hin mit ihr. Also ich hätte da eine andere Frau in dieser Rolle gesehen, sei es jetzt eine Schotzi, die eine Krise mit Sasha Banks hat, oder von mir aus auch jemand anders, aber irgendwie, das passt für mich nicht. Aber ich möchte gern sehen, wie es mit Sonya Deville weitergeht. Hast du noch einen anderen Tipp hier, wer das sein könnte?
Boah, also ich finde, Sonya Deville macht eigentlich am meisten Sinn. Gerade wenn man auch bedenkt, dass gefühlt das ganze Roster in diesem Match drin steckt. Weil viel mehr hast du ja auch nicht, ne? Jetzt übertrieben gesprochen. Und gerade hier, also entweder Sonya Deville sagt dann jetzt, hier, das ist meine Repräsentantin, ich will, dass du da reingehst. Ähnlich wie als er gesagt hat, Shayna Baszler kämpft für mich. Nur die steckt ja schon in dem Match drin, dass er jetzt irgendwie sich eine andere Dame aussucht.
Mhm.
Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sie selber hier in den Ring steigt.
Gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir nehmen den Podcast hier vor SmackDown auf. Das heißt, es ist möglich, dass da schon aufgeklärt wird, wer hier in dieses Match mit reinrutscht. Also Sonya Deville könnte möglich sein. Dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Naomi in das Match eingreift, dafür sorgt, dass Sonya hier quasi geschlagen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sonya Naomi noch mal irgendwelche Steine in den Weg legt, dass die sich hier in das, für das Match qualifizieren kann. Auch das ist möglich. Bei Raw hat man jetzt außerdem auch noch so ein bisschen den, ja, den Köder ausgelegt, dass ja Selina Vega zu der guten Nikki Cross, Nikki A.S.H., gesagt hat, hier, am Sonntag, ich werde bei der Survivor Series sein und meine Farben repräsentieren und schau dich an, ne, du kannst hier irgendwie beim Cosplay-Wettbewerb teilnehmen oder sonst irgendwas, hat sie gesagt. Und dann
witzig, weil macht sie ja selber.
Ja.
Was ein Meta-Gag.
Ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt hat, aber es wäre auf jeden Fall eine passende Beleidigung gewesen. Aber sie hat auf jeden Fall sowas gesagt wie, ja, ich bin hier bei Survivor Series und du nicht. Und theoretisch, das darf man ja nicht vergessen, wir haben ja, Rhea Ripley haben wir ja als Teil von Team Raw dabei, also die Tag-Team-Partnerin von Nikki A.S.H. Und theoretisch sind ja die Damen-Champions, denen ist es ja erlaubt, quasi überall aufzutreten.
Und ja.
Ich sag aber, nur, das war so ein Gedanke, ja, der mir da gekommen ist. Und da könnte man sie da auch reinbringen, klar. Dann würden vielleicht Rhea und Nikki aufeinandertreffen. Kann passieren, aber vor allem könnte man dann diese Geschichte hier weiterführen.
Das stimmt. Ich sag aber ganz ehrlich, ich glaube, das Match, das wir 10 Minuten bekommen, zack, 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 Pinfall nach Pinfall nach Pinfall, wie es häufig in diesen Damen-Matches ist, ich glaube, das wird so ein Lückenfüller-Ding, dem man relativ wenig Beachtung schenkt.
Ich glaube das eben nicht. Ich glaube, dass das mindestens 15
30 Minuten.
Nee, letztes Jahr hatten wir fast 25.
Ja.
Ja, Kai will es nicht wahrhaben. Olaf kommt mit Argumenten, auch wenn sie ein bisschen beschönigt sind, weil es waren nur 23, aber ist egal.
Lügner.
Lügen-Olf.
Ja. Alternative Fakten.
Genau. Nein, ich glaube nicht, dass das hier ein 10-Minuten-Match wird. Ich glaube, das wird längere Zeit bekommen, weil du hast ja auch nur 6 Matches auf der Karte. Das heißt, ja,
also,
mit den Elimination-Matches musst du auch die Zeit füllen.
Ja. Also 10 war jetzt natürlich auch, also, ja, okay. Aber ich glaube schon, dass wir hier auch so eine Phase haben, wo du hast, da werden auch mal in 2 Minuten 5 Damen eliminiert. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass, ja, du sowas hast. Und dann sagst, okay, komm, hier, also doof gesagt, ihr seid egal, um die 2, 3 Stories geht es, die präsentieren wir jetzt und Abfahrt.
Ja, Stories ist hier ein gutes Thema, ne? Weil wir haben natürlich auf der einen Seite bei Team SmackDown haben wir die Krise zwischen Sasha Banks und Shotzi. Bei Team Raw haben wir eigentlich eine Bianca Belair, die natürlich ganz oben auf ist, aber auch eine Liv Morgan, die sich ja mit dem Title-Shot jetzt hier qualifiziert hat, mit oben mitzumischen. Rhea Ripley irgendwie mit dabei, Carmella und Selina Vega so als Tag-Team auch noch mitzugegen. Was ist hier deine Erwartung an das Match?
Ja, wie du es raus hast, aus meiner Vermutung ist die relativ gering. Also, ich würde mich freuen, wenn wir hier eine ganz coole Auseinandersetzung zwischen Bianca und Sasha Banks bekommen, weil wrestlerisch, also Promos haben wir lang und ausführlich drüber geredet, aber wrestlerisch haben die beiden ja zusammen überzeugt.
Ja.
Es wäre ganz gut, wenn hier auch eine Liv Morgan so ein bisschen noch mal was zeigen könnte, weil als Number One Contender musst du auch mal zeigen, hier, ich bin da, ich bin gefährlich. Wäre schön, wenn Rhea Ripley was zeigt. Da würde ich mich drüber freuen. Sag aber auch ganz ehrlich, also allein von der Paarung und auch von den Krisen in Team SmackDown selbst, sollte das hier Team Raw gewinnen.
Ja. Ich bin hier bei dem Match wirklich sehr hin und her gerissen. Zum einen, finde ich, macht's die Mystery Opponent, die kann es auch noch ändern, dass da das ein bisschen durcheinander geht. Andererseits glaube ich eben, dass bei Team SmackDown mehr Querelen innerhalb des Teams sein werden und dass es da wahrscheinlich das Team den Sieg kosten wird. Deswegen gehe ich mal mit dir mit, weil wir oft bei Team Raw halt eben mit Liv Morgan und Bianca Belair und auch eine Rhea Ripley halt eben drei extrem starke Damen haben, während wir bei SmackDown mit Sasha Banks eigentlich nur eine haben. Also Shayna Baszler ist, wie ich finde, da sind sie gerade wieder im Aufbau. Shotzi wird langfristig dann mit Sasha was anfangen. Natalya ist dabei. Man weiß nicht genau, wieso.
Ja.
Yeah. und ich glaube auch, egal ob es jetzt Sonja oder Nikki oder wer auch immer, ich habe auch teilweise Berichte gelesen, wo es ist, ja, vielleicht Alexa Bliss, man kann die ja einfach rüberholen oder sonst irgendwas. Ne?
Santina Marella.
Warum auch nicht? Ja, wird mal wieder Zeit. Ich fände es schön, auf jeden Fall, wenn man diese Überraschung bis zu Survivor Series durchziehen würde. Wenn man da noch abwarten würde und nicht sagen würde, ja, die ist es, sondern einfach da noch so ein bisschen mit dem Geheimnis spielt. Aber ich bin auch dabei, ich gehe auch hier mit Team Raw mit und sag, dass am Ende bleiben Liv Morgan und Bianca Belair übrig.
Ja, so. Da gehe ich auch von aus. Vielleicht noch eine Rare Replay.
Vielleicht. Also, ja, schon ziemlich deutlich, ne?
Ja. Ist letztendlich auch egal, geht ja nur um die Ehre.
Das stimmt, ja. Und auf der anderen Seite Sasha Banks, denke ich mal, Sasha Banks und Shayna Baszler werden wahrscheinlich die sein, die am längsten übrig bleiben, abhängig davon, wer dann noch als Mystery-Teilnehmer mit dabei sein wird. Aber schauen wir einfach mal. Okay, also wir sind beide bei Team Raw. Kommen wir dann zu dem Champion vs. Champion-Match der Damen-Titelträger. Und das ist hier auf der einen Seite natürlich Becky Lynch, Raw Women's Champion, und die trifft auf Charlotte Flair, SmackDown Women's Champ. Und der zwischen den beiden, Kai, da hat's ja ordentlich hier, das war doch was für dich hier, Gossip Kai und so.
Gossip Kai, sagt mir Joe Gerner Fanboy Number One, weißt du? GZSZ Ulf.
Ich hab den Joe Gerner Starschnitt bei mir im Schlafzimmer hängen, weißt du?
Der guckt immer zu abends. Das brauche ich als Motivation.
Genau.
Nee, aber es ist wirklich so, wie du gesagt hast. Ich finde, das Match ist unfassbar schwierig zu tippen. Und das Match ist auch unfassbar interessant, weil hier wieder dieses Wunderbare ist. Was ist ernst? Was ist nicht ernst? Wie sehr mögen sie sich nicht? Und natürlich wird das Ganze dann auch noch mal schön befeuert, weil wir alle wollen ja auch mehr Infos. Und wenn dann Becky Lynch sagt, ja, wir reden auch seitdem nicht mehr, ist man so, oh, wie sollen die denn gegeneinander catchen? Oh, das kann ja gar nicht sein. Also, ich bin da sehr gespannt drauf, was da passiert. Also, ich sag mal so, der Car Crash Kai sagt, gib mir Michaels gegen Hogan. Da habe ich richtig Bock drauf. Lass jemanden das Match komplett zerschießen. Ich glaube aber auch, dass die beiden Damen hier professionell sein können. Die fahren das Ding runter. Aber ich weiß nicht, wer gewinnt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht sagen sie auch, hier gewinnt keiner. Wir machen No Contest. Also ich finde, das ist eine unfassbar spannende Paarung, gerade durch diese Vorgeschichte mit dem Titel fallen lassen und so.
Ja, und mit dieser echten Heat, die es da ja scheinbar gegeben hat, mit der Backstage-Diskussion der beiden, nach dem, ja, Titel fallen lassen, Titel der anderen an die Brust werfen und dann diese Aussagen beim Sports Illustrated Podcast, wie du gerade schon gesagt hast, so wie, wir reden nicht mehr, und auch, dass Becky gesagt hat, so, ja, manchmal braucht es im Locker-Room eben eine Heldin, ich habe kein Problem damit, diese Heldin zu sein. Und also, ich finde das sehr interessant. Und ich muss jetzt erstmal fragen, weil wir da auch Fragen von Hörern bekommen haben. Kai, ist das für dich Story, was jetzt dann danach passiert ist? Oder ist das jetzt einfach echt und das passiert jetzt einfach gerade?
50-50. Also, ich glaube, das ist, da gibt's echt einen Stress zwischen den beiden. Hundertprozentig. Also bin ich sicher, meiner Meinung. Ich habe keine Infos, aber da bin ich einfach mal sicher. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, Kai hat Insider-Infos, habe ich nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass man da auch dann noch WWE-mäßig gesagt hat, dann lass es doch befeuern.
Ja.
So ein bisschen Edge-Matt Hardy-mäßig. Wir haben eine echte Geschichte und wir drehen das Ganze noch ein bisschen auf. Deswegen, weil auch viele Aussagen in diesem Podcast waren ja auch wirklich gezielt, meiner Meinung nach, dazu da, um es zu befeuern. dass da Leute mehr darüber reden, dass sie mehr berichten. Oh, Becky hat das gesagt. Oh, was ist da? Oh, Becky reagiert auf Charlotte oder sowas. Also wie gesagt, ich glaube, der Ursprungs-Heat-Beef war echt. Und dann hat man da noch ein bisschen storymäßig was draufgepackt, um es noch mal interessanter zu machen.
Ich glaube auch, dass man ja einfach mit dem Flow geht. So im Sinne von die smarten Zuschauer, die haben doch jetzt eine vorgefertigte Meinung, ne? Charlotte hier, die ist jetzt isoliert und was man da gelesen hat und niemand mag die und die will eigentlich weg und hat aber noch einen Vertrag und ne, die ist ja eh total fake und all das, das hat ja Charlotte dann jetzt zuletzt auch gegen Becky Lynch verwendet, das fand ich sehr schön, weil das auch, ja, guck mal hier, die ist auch fake, die hat auch hier mit den roten Haaren und alles andere ist auch total unecht, fand ich witzig. Aber ich glaube, man geht da jetzt einfach mit dem, was man da aufgebaut hat. Also im negativen Sinne. Da ist was passiert. Und das nimmt man jetzt als Aufhänger, um die beiden Charaktere und dieses Match noch interessanter zu machen. Es wäre dumm, jetzt zu sagen, nee, übrigens, wir haben uns dann 2 Wochen später, haben wir uns dann nochmal zum Tee, ne, passend bei denen, ne, Tee getroffen. Und dann war es eigentlich alles wieder ganz okay. Wir sind wieder beste Freundinnen und wir freuen uns darauf, das Match zu worken. Das wird ja keinen Sinn machen, sondern du gehst einfach jetzt mit dem Flow. Das hat beiden Figuren gut getan, dass man jetzt diese Geschichte hat. Und man musste gar nicht mehr viel aufbauen in den Shows, wo man auch gar keine Zeit für hatte. Entsprechend vollkommen okay, wie man das hier aufgebaut hat. Im Hintergrund hast du dann gleichzeitig dann die etatmäßigen Number One Contender schon wieder laufen, die dann auf die Raw-Titles abzielen, namentlich beispielsweise ja hier Liv Morgan. Das haben wir jetzt ja bei Raw gesehen, sodass Becky da auch nicht als Babyface irgendwie rausgehen kann. Das ist ohnehin hier die Frage, Kai. Wie wird das Publikum reagieren? Wir haben 2 Heels gegeneinander eigentlich.
Ja, die sind für Becky, ne? Also, das, was für eine Frage.
Ja, Entschuldigung, ist mein Job.
Ja, die Leute hassen Charlotte und die Leute lieben Becky Lynch, um es jetzt mal so ganz plakativ zu formulieren.
Ja, ich glaube,
auch so wird es ganz genau sein.
Ja. Aber trotzdem, die Frage bleibt natürlich dann bestehen, wer gewinnt denn das Ding hier?
Ich sag No Contest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von beiden verliert. Hatten wir auch selten, dass jemand No Contest tippt.
Ja, es macht natürlich hier in einer gewissen Art und Weise Sinn. Aber ich sag mal, ich tue mich da wirklich schwer mit. Also, weil es könnten halt beide sein. Ich sag, Charlotte gewinnt. Boah. Aus dem Bauch heraus.
Finde ich heftig. Dass du zu so einer Person hältst, finde ich krass. Sagt viel über dich aus.
Ja, absolut. Nee, aber ich erwarte mir hier, um auch mal so ein bisschen die Erwartung als Match zu richten. Also, ich glaube, das wird hier ein richtig geiles Damenmatch. Die beiden können es ja. Da ist Feuer in der Bude. Das müsste eigentlich ein Aushängeschild für die Damendivision werden, oder?
Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die müssen ja trotzdem Profi sein, ne?
Ja.
Und dann feuern sie das hier ab und das sind 2 der talentiertesten Frauen, die es gibt. Und auch 2 der größten Stars in der Women's Division. Also das muss gut werden.
Ja, ich hätte mir hier fast eine Stipulation gewünscht, ehrlich gesagt. Also, dass man jetzt noch sagt, hier, machen's False Count Anywhere oder No DQ oder sonst irgendwas. Dann hätte man da noch ein bisschen mehr mitarbeiten können. So ist es ein normales Match. Aber man will natürlich auch nicht den Fokus hier zu sehr darauf legen. Aber ich erwarte mir einfach ein tolles Match der beiden Frauen, weil da ist Talent da, der Charakter ist da. Story, wenn auch gewollt, ungewollt, ist da. Das ist absolut in Ordnung. Und das ist auch Pay-Per-View-würdig. Das ist auch der Survivor Series-würdig, dass man dann so ein Match hat. Aber, Kai, sei mal ehrlich, Raw gegen SmackDown ist hier eigentlich jetzt inzwischen, also in dem Match absolut egal, sondern hier ist Charlotte gegen Becky, ne?
Ja, absolut. Also egal, ob ihr Champ gegen Champ, sondern nee, das ist, wie du gesagt hast, Charlotte gegen Becky. Die 2, die sich nicht leiden können, treffen aufeinander.
Ja. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Auch natürlich an euch da draußen, wenn ihr das hier hört und bei YouTube zum Beispiel unterwegs seid oder auch auf unserer Website unterwegs seid, gerne mal einen Kommentar da lassen oder uns schreiben, was sind denn eure Tipps, falls ihr nicht selber schon mittippt, aber schreibt gerne, was sind eure Erwartungen, wie gefiel euch der Aufbau. Schaut ihr die Survivor Series überhaupt? Das ist auch vielleicht ganz interessant, weil man kriegt auch immer wieder mit, so, ich schaue das nicht mehr aktuell und ich habe den Kontakt zu WWE verloren. Viele hören dann auch nur unseren Podcast, die Review danach oder so. Also gerne dann auch in die Kommentare schreiben oder auch ein Abo dalassen. Wir steuern auf die 5000 Abonnenten auf YouTube zu. Da geht noch was. Da geht noch was. Ich will die 5000 Ende des Jahres fallen sehen. So, no pressure übrigens. 2 Matches haben wir noch auf der Card. Und das ist einmal das Männer, 5-on-5 Elimination Match und natürlich das Match der Männer-Champions, also Big E und Roman Reigns. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Survivor Series Elimination Match an zwischen Team Raw, das ist auf der einen Seite Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Bobby Lashley und Austin Theory. Wahrscheinlich wird MVP auch mit dabei sein und Team SmackDown auf der anderen Seite besteht aus Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin, begleitet von Madcap Moss und ja, einen weiteren freien Platz und einen weiteren freien Teilnehmer. Und Kai, hier wurde jetzt ja auch ein bisschen durcheinander gewürfelt. Nicht nur, dass da ein Teilnehmer fehlt, sondern auch bei Team Raw wurde ja durchgewechselt. Erst, ja, da stellt Adam Pearce sein Team auf und dann fällt ihm auf, Mensch, alles sind World Champions, nur Dominik nicht. Da brauchen wir einen anderen World Champion, bringen wir Bobby Lashley rein. Dann gewinnt der, dann ist der Dominik raus, dafür Bobby Lashley drin, dann gibt's noch mal hier Bobby Lashley gegen Rey Mysterio, weil Rey Mysterio Adam Pearce angepumpt hat, dann wird Rey Mysterio weggebügelt und dann sagt Adam Pearce, na gut, ich brauche jemanden, der hier wirklich durchsetzungsfähig ist und dann kommt Austin Theory mit rein, macht ein Selfie und sagt, ja, du bist mein Mann. Wie hat dir das gefallen?
Ich find's geil, dass man Dominik mal mit der Begründung rausschmeißt, Dominik, du sag mal, das sind alles World Champs. Du kannst da nicht mitmachen. Und dann sagt man, du Austin Theory, du hast ja noch gar nichts gerissen, außer mal 8 Bilder geschossen. Wie wär's denn, wenn du in mein World Champion Team kommst? Da habe ich so ein bisschen mein Problem mit, wenn ich ehrlich bin.
Aber guck mal, der kann hervorragend sehr pixelige Selfies schießen.
Mega.
Ich finde, den sollte man auch mal noch aufs Handy kommen. Ich weiß nicht genau, was der für ein Handy nimmt, aber die, ja, die Selfies sehen halt immer kacke aus.
Also Leute, wirklich, ne? Also vielleicht mal ein bisschen mehr Gehalt zahlen.
Ja.
Also, so, wenn man da wirklich jeden Morgen aufwacht und Angst haben muss, auf sein Pixel-Handy zu gucken, weil da die E-Mail ist, dass man entlassen ist oder sowas. Vielleicht aber wenigstens genug Zahl, dass man sich so einen Handyvertrag leisten kann. Da wird so viel Werbung für gemacht, immer zwischen den einzelnen Matches. Der Austin, der braucht ganz dringend eins.
Aber wie hat's dir denn gefallen, dass man jetzt hier so ein bisschen was reingebracht hat? Müsste ich auch darüber reden, dass auf dem Weg hierhin gab's ja auch den Heel-Turn von Kevin Owens, auch befeuert von Seth Rollins, der da so ein bisschen, ja, gepiesackt hat, so ein bisschen damit gespielt hat, dass man sich auf Kevin Owens nicht verlassen könnte und dass die beiden das ja geplant hätten, gegen Big E zu turnen. Also, da hat man ja schon so ein bisschen übereilten Aufbau zwar betrieben, aber ein bisschen Aufbau war da.
Ja, also prinzipiell muss ich auch sagen, ich mag auch Team Raw eigentlich. Also ich finde auch mit Rollins, Baylor, Owens, Lashley und wenn jetzt auch noch ein Theory reinschmeißt, um zu sagen, hier, beweis dich mal, ist das eigentlich ein geiles Team, meiner Meinung nach. Spaßig, gute Leute, die verschiedene Sachen zeigen können. Kevin Owens als Heel funktioniert sowieso immer besser. Wird natürlich auch langsam ein bisschen lächerlich. Also geht langsam so ein bisschen in Richtung Big Show, was ja, die Face- und Heel-Turns angeht. Weil gerade in Kevin Owens, der turnt ja gefühlt nach 3 Sekunden gegen einen. Ne? Und jetzt auch schon zum zweiten Mal gegen New Day Big E, in Anführungsstrichen. Also auch da hätte man irgendwie auch draus lernen müssen. Aber ich finde das gut und auch, dass man da so ein bisschen doch die Mitglieder untereinander verknüpft, hat man schon bedeutend besser gemacht. Ich erinnere an die tollen Skipper-Sachen mit Riddle und AJ. Die waren dumm, aber die fand ich witzig.
Oh.
Ja. Ich glaube, die fandest du richtig kacke, ne? War das?
Ja.
Ja, ich fand das super witzig. Einfach guter Humor. Und hier war alles
Fireface,
ein bisschen
we call you Fireface, Seamus.
Ja, stimmt, das war nicht so gut. Guck mal, so lange ist Ormus jetzt schon da.
Auf jeden Aber nicht auf der Card.
Das stimmt. Ja. Also, das mag ich, dass man die hier auch noch so ein bisschen untereinander miteinander verknüpft. Und ich glaube auch, dass dann Lashley auch nicht so mega Bock auf Teamwork hat, wie wir ihn eben kennen als Almighty. Finde ich nicht verkehrt. Finde ich unterhaltsam. Ich mag aber trotzdem nicht, um zur Eingangsfrage zurückzukommen, dass man sagt, ja, übrigens über Twitter, hier ist unser Raw-Team, kündigt die Leute an. Und gefühlt war das dieses, wir kündigen die an und dann fällt uns ein, ja, weiß ich nicht, irgendwie doch nicht so geil die Ankündigung, ja, lass einfach ändern.
2 Tage später übrigens, die Ankündigung war am 6. November und 2 Tage später war Raw und da war Dominik schon raus.
Genau, also das ist da so ein bisschen mein Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist wieder so von der Wand bis zur Tapete gedacht, so wirkt's zumindest.
Ja, andererseits muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass Dominik und Rey Mysterio nicht dabei sind. Ich finde, die haben da nicht reingepasst. Also auch so insgesamt fand ich, dass das so ein Tag-Team mit dabei, das muss ich nicht haben. Und natürlich, Dominik ist ja da auch auf dem Entwicklungspfad gerade. Der geht ja auch in eine andere Richtung. Insofern bin ich da nicht so traurig drum. du hast so ein bisschen Uneinigkeit hier angesprochen, das sehe ich übrigens auch. Wir haben 4 Heels in dem Team, Raw, und nur ein Babyface mit Finn Bella, der arme Kerl. Also, ja. Ich glaube auch, dass da so ein bisschen die Egos hier aufeinandertreffen werden. Aber bevor wir jetzt auf den Ablauf des Matches zu sprechen kommen, kommen wir mal zu Team SmackDown. Da gab es ja auch ein bisschen, ja, Verwirrungen, weil da war ja auch noch ein Sami Zayn beispielsweise mit dabei. Aber, also, als ob das nicht schon unlogisch genug gewesen wäre, wie es bei Raw abgelaufen ist. Hier gab es ja dann ein Match zwischen Jeff Hardy und Sami Zayn und der Verlierer musste dann aus dem Match ja, raus. Und das war dann eben Sami Zayn, der sich ja vorher noch als Teamkapitän gewägt hat. Und ja, Kai, wer ist jetzt hier ein möglicher ja, Stellvertreter für ihn im Match? Wer kommt da in Frage?
Also, man hofft natürlich immer auf die dicken Überraschungen und sagt so, oh, jetzt kommt irgendjemand deswegen. Unverhältnismäßig großer Wunsch. Ein Walter wäre natürlich super, da hätte ich Bock drauf. Das fände ich geil. Aber ich sage direkt von Anfang an, ich glaube, das wird jemand, der in Anführungsstrichen relativ egal ist. Und da könnte man zum Beispiel, also ich sage auch gleich warum, da könnte man zum Beispiel so ein Ricochet nehmen, den schmeißt er da rein. Der hat ja auch bei Instagram so ein bisschen gesagt, oh hier du, ich bin ja und ich war da mal so in so einem tollen Team, warum jetzt nicht? Und den schmeißt er da rein, der kann da ein paar gute Flips zeigen, das ist unterhaltsam, das sieht man ganz gerne. Aber warum ich sage, dass jemand Unwichtiges in das Match kommt, ich glaube, Team SmackDown, da geht's um einen Mann und um einen Mann alleine, da geht's um Drew McIntyre. Mhm. Also, den will man da präsentieren, der soll hier wieder die Macht werden, die er mal irgendwann war. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann alleine vielleicht mal so 3 Typen auseinander nimmt und da passt es jetzt nicht, ihm irgendjemand krass an die Seite zu stellen, um das Spotlight auf den zu ziehen, sondern nee, es geht um Drew McIntyre.
Und wer ist dann jemand nicht ganz so krasses?
Der Ricochet halt.
Okay. Was ist ja, mit Sheamus, Cesaro, haben wir auch noch?
Ja, ey, ganz ehrlich, vielleicht nimmt es auch Rich Holland oder sagen Madcap Moss, ganz ehrlich, komm rein.
Also der Geheimpick ist ja noch so ein bisschen, also Walter habe ich tatsächlich auch diverse Male gelesen, der war jetzt ja bei der Tour aktiv, unter anderem gegen Cesaro Matches bestritten und auch ist da auch mit Finn Bella aneinander geraten und der ist ja auf der anderen Seite. Ob man das macht oder ob das zu Meta ist, ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß nicht genau, was mit Walter ist. Da heißt es ja, dass der jetzt offener sein soll. Der hat sich ja leider von seiner Lebensgefährtin getrennt. Das ist sehr schade. Also ich kannte die beiden ja auch, also oder kenne die beiden ja auch und das ist als Paar haben die toll zusammen funktioniert und das ist wirklich schade, dass die Beziehung der beiden auseinandergegangen ist und das heißt, dass Walter jetzt offener sein soll, dann auch in die USA zu gehen. Mal gucken. Also eine Personalie, die wir hier vielleicht noch reinwerfen müssen, ist ja der neue Bodyguard, Türsteher, was auch immer, von Adam Pearce, Von Wagner. Den haben wir bei NXT 2.0 gesehen. Glaubst du, der spielt hier eine Rolle?
Boah, das ist komischerweise zu sagen, das ist eine berechtigte Frage. Wirklich viel hat er jetzt ja nicht gemacht bei SmackDown, außer da stehen und ein bisschen böse gucken.
Er hat noch nicht mal einen Namen offiziell. Ja. Also ob der jetzt Von Wagner bei SmackDown auch heißt wie bei NXT, das wissen wir noch gar nicht.
Ja. Was auch alles wieder wirkt wie von der Wattpistolapete gedacht, wenn man mal ehrlich ist, ne? Das mag ich jetzt nicht ganz so gerne. Aber ja, also ich finde nicht, dass er da was verloren hat, ne?
Ja.
Also weil
er ist der Sohn von Wayne Bloom, hallo?
Ja, super. Ich bin der Sohn meines Vaters und ich stehe auch nicht bei Survivor Series.
Aber es ist Bo Beverly, Mann. Naja. Ja,
also das, wie gesagt, ne, also jetzt, wir haben schon gesehen, dass einfach nur irgendwie Second oder Third Generation Superstars irgendwo reinzustellen, nicht immer Erfolg bringt. Wer weiß, vielleicht bildet irgendwann in 15 Jahren dann Von Wagner die dritte Company oder sowas.
Anscheinend, also was man so den Dirt Sheets liest, soll das Management relativ viel von Von Wagner halten. Ob man ihn dann jetzt hier schon reinwirft.
Weißt du noch, als wir jede Woche gelesen haben, dass Vince McMahon richtig viel von Baron Corbin hält?
Von Keith Lee?
Yo. So viel zu dem Thema.
Ja. Ach ja. Gucken wir mal. Also ich fände Von Wagner, fände ich interessant. Walter wäre halt geil. Also Walter bei SmackDown zu sehen, wäre halt Bombe und alles andere. Wird wahrscheinlich keinen riesen Unterschied machen. Weil ich sehe es wie du. Also mein großes Problem ist hier, wenn ich mir diese Matchpaarung anschaue, dass wir auf der einen Seite einen Drew McIntyre haben, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass der hier clean verliert. Und auf der anderen Seite haben wir aber eigentlich so so viele dominante Charaktere. Also Lashley, den musste er erstmal aus dem Weg räumen. Gut, Rollins ist Number One Contender bei Raw, dürfen wir auch nicht vergessen. Der sollte eigentlich auch gut aussehen. Kevin Owens ist frisch geturnt. Den darfst du auch nicht komplett wegbügeln lassen. Ist das hier ein Problem für den Aufbau des Matches, Kai?
Geht ja um nichts, geht ja nur um die Ehre. Also, nee, ich weiß natürlich, was du meinst. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier dann ein Walkout gibt, dass einer sagt, ach, ganz ehrlich, ich habe hier auch keinen Bock mehr drauf. Oder Rollins und Kevin Owens fangen sich vielleicht an zu prügeln. Sind wir mal ehrlich, Drew McIntyre hat einen Bobby Lashley gefühlt 800 Mal besiegt. Also, das ist auch egal. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann hier, oder vielleicht geht auch ein Woods auf den Kevin Owens los. Also, weil nominell ist Team SmackDown definitiv das schlechtere Team, wenn man mal ehrlich ist.
Ja.
Wenn man sich das so anguckt. Aber ich glaube trotzdem, dass man hier mit, also man ist sich ja auch häufig nicht zu schade, gewisse Leute zu opfern, wenn man sagt, den wollen wir jetzt entsprechend pushen oder positionieren. Und ich glaube auch, dass man dann sagt, ganz ehrlich, dann pinnt Drew McIntyre eben Rollins. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Vielleicht nicht so clean, dass er ihn vorher 5 Minuten durch den Ring prügelt, sondern so eine Claymore, die dann auf einmal kommt und Rollins war cocky, hat nicht aufgepasst und dann gibt's eben die Claymore. Ja, also sowas könnte ich mir vorstellen. Kevin Owens, der wütend wird, Rollins eine Powerbomb verpasst. Also ich glaube auch, dass wir dann eben, wie du schon gesagt hast, dass vielleicht dann auch SmackDown durch Drew McIntyre plus Ego-Probleme in Team Raw gewinnt.
Ich habe übrigens Seth Rollins ganz oben auf meiner Liste für einen Walkout, dass der irgendwie so ins Hintertreffen gerät, dass er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Kram, steht keine Ahnung, 4-1, 3-1, 2-1, dass er dann irgendwann sagt, gut, habe ich keine Lust drauf, ich gehe jetzt einfach. Der macht einmal den Shawn Michaels wie damals gegen die Hart-Brüder. So in der Richtung. Während ich bei Team SmackDown, also Jeff Hardy, ne, er wird keine große Rolle spielen. Ich finde, King Woods hat man zuletzt ganz gut präsentiert. Da kann man noch ein bisschen was machen. Happy Corbin sich auch als niemanden, der jetzt lange durchhalten muss. Ich finde es echt eine komische Konstellation, die wir hier haben, weil im Endeffekt doch sehr stark der Fokus auf den Raw-Leuten liegt. Und ja, bin mal gespannt, ob hier Drew McIntyre wirklich im Alleingang das Ding holt oder ob dann der Mystery-Partner hier noch eine größere Rolle spielen wird. Qualitätsmäßig, glaube ich, können wir uns hier auf ein längeres Match einstellen. Und ich denke auch, dass das von dem ja reinen Wrestling her, also da freue ich mich richtig drauf, was nicht unbedingt was den Aufbau angeht, sondern einfach zu sehen, ob man es jetzt schafft, dann diesen rudimentären Aufbau, den man hat, trotzdem in interessante Match-Story mit guten Aktionen zu verwandeln. Wie geht dir's da?
Ja, sehe ich ähnlich. Also es ist ja, wie ich eingangs gesagt habe, ich mag prinzipiell dieses Five-on-Five-Elimination-Konzept. Das ist spaßig, das lässt Raum für verschiedene Spekulationen. So, geht einer raus, turnt einer gegen sein Team, macht einer auf einmal dann den Iron Man und kloppt alleine 5 Leute kaputt, so wie wir es dann mal bei einem Ziggler gesehen haben, wo er dann, glaube ich, 1 gegen 3 oder sowas gekämpft hat. Also solche Sachen, das lässt viel Raum für Spekulationen. Wer kriegt auf einmal sein Spotlight? Das Schöne ist, in solchen Matches gibt es auch immer relativ viele Finisher, was ich eigentlich ganz gerne mag. Und das Obligatorische, wir sind jetzt alle da und hauen uns auf die Schnauze gegenseitig. Also,
ja.
Deswegen, ich glaube auch, das wird so ein 20-plus-Minuten-Ding, vielleicht sogar 25. Und also storymäßig ist mir das zu 80% komplett Laterne. Aber ich habe da Bock drauf. So, unterhaltsam wird's allemal, hoffe ich jetzt einfach mal.
Ja, da gehe ich auch ganz, ganz stark von aus. Und ich tippe auf Team SmackDown. Ich glaube, dass man Drew McIntyre hier gewinnen lässt, weil den will man als nächsten Number One Contender für Roman Reigns haben. Entsprechend glaube ich, wird man da in diese Richtung gehen. Was ist dein Pick?
Ja, ganz klar.
Also, bei Raw brauchst du keinen Number One Contender mehr, da hast du schon einen.
Ja.
Also, ist ja auch ein bisschen überraschend. Also, man hat es ja auch immer wieder mal in den letzten Jahren gegeben, dass man im Vorfeld der Survivor Series hier diese Titel noch mal wechseln hat lassen, damit man da quasi die Fluktuation, die Überraschung noch mal hatte. Das hat man ja auch in diesem Jahr so ein bisschen angedeutet, eben mit dem, ja, mit dem Number One Contender-Gewinn von Seth Rollins, auch mit Liv Morgan, hätte man das ja vielleicht noch machen können, hat man aber diesmal nicht gemacht. Finde ich eigentlich auch ganz gut. wie das da gelaufen ist. So, und damit kommen wir dann zum wahrscheinlich Main Event, und das ist der Kampf zwischen den beiden großen Champions, nämlich dem WWE-Champion Big E, Champion bei Raw, und dem Universal-Champion Roman Reigns auf der anderen Seite bei SmackDown, natürlich begleitet von Paul Heyman und eventuell auch noch die Usos. Mal gucken, wo die sich zeigen, wann die dabei sind. Ja, Kai, der Fädenaufbau, der geht jetzt hier auch schon so ein bisschen quer quasi, ne? Roman Reigns, der vor allem Xavier Woods hier demütigt, der mit der Hilfe der Bloodline Kofi Kingston verletzt, der sich selber zum König krönt, ne? Zwar das Knie beugt, aber nicht so, wie es eigentlich gedacht gewesen ist. Und Big E, der entsprechend da auch sich ein bisschen härter gezeigt hat, also zumindest jetzt zuletzt nochmal mit dem Big Ending da sich in Position gerückt hat. Aber ich weiß nicht genau, wie es dir dabei geht, aber ich werde mit dem Big E-Charakter als Champion nicht warm. Also auch, als ich jetzt, ganz kurz noch, ich weiß, dir brennt es auf der Zunge, aber zum Beispiel, als ich jetzt gesehen habe, dass nach den Geschehnissen bei SmackDown, dann wird Big E angekündigt zu Beginn von Raw, und eigentlich sollte man denken, boah, der ist total pissed, der ist total wütend auf das, was bei SmackDown passiert ist, und er kommt rein und oh, ich will gar nicht Spaß haben, sondern ich will direkt reden und ich will zur Sache kommen. Und dann macht er da noch Party wieder und macht sein Gepose wieder und schwingt die Hüften und all sowas. Das passt für mich nicht. Wie geht's dir da?
Ja, also ich habe gerade übrigens nicht so gemacht, weil ich reden wollte, sondern ich habe gemacht, weil das war eher so ein enttäuschendes.
Ach so.
Weil alles, was du sagst, halt stimmt. Also es ist immer noch dieser Party New Day Big E. Ich finde, da ist noch nicht diese ich bin jetzt Champion-Haltung und jeder, der was will, kommt her. Also klar kämpft er seine Kämpfe und sagt, ich nehme jeden Gegner an. Aber so dieses gewisse Etwas, das fehlt.
Ja.
Und auch, dass er jetzt sagt, Roman, also ja, natürlich hat er jetzt die Message gesendet, als er das Big Ending gemacht hat, ne? Aber ey, so ganz ehrlich, ne? Das ist ja das Mindeste. Also, letztendlich, der schlägt da zu dritt einen seiner besten Freunde kaputt und kommt raus und sagt, ein guter Tag heute. Also, das verstehe ich nicht. Und also, es ist ja auch gar keine Frage, dass Roman Reigns das Ding gewinnt. Ich glaube, natürlich wird hier Big E dann ein gutes Match zeigen und es wird ebenbürtig und Roman Reigns wird sich denken, oh Kacke, was muss ich alles machen, um den zu besiegen? Und vielleicht wird er auch wieder Roman Reigns-mäßig schummeln, um Big E auch ein bisschen zu schützen. Aber es ist das, was wir schon gesagt haben. Das Problem ist jetzt auch durch Crown Jewel und durch jetzt eben Survivor Series und dieses Draft hin und her. Big E hat ja noch gar keinen richtigen Gegner, um sich als Champion zu beweisen und zu etablieren. Und von Woche zu Woche wird es dadurch ein bisschen schlechter oder weniger Champion-mäßig, um jetzt ein neues Wort zu erfinden. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe große Probleme mit dem Big E-Charakter. Ich erwarte hier auch, dass Roman Reigns gewinnt, weil, sorry, der steht einfach wirklich auch in der Hackordnung hier nochmal eine ganze Spur oder eine ganze Stufe höher als Big E. Ich rechne aber auch damit, dass wir hier eventuell das Comeback von Kofi Kingston haben, dass wir Eingriffe von New Day haben werden und von der Bloodline und dass es hier ordentlich durcheinander geht. Und ich bin auch gespannt, ob man eventuell hier sogar Brock Lesnar mit reinbringt. Das heißt ja, der soll jetzt bei der Dezember-Show soll er ja wieder zugegen sein, 10. Dezember. Aber er wurde ja auch schon von Adam Pearce hier in den Pot geworfen. Also da hat er sich ein Ticket für gekauft, heißt es angeblich. Mal gucken, was da so passiert. Aber jetzt hat auch Adam Pearce hat ihn ja da in den Pot geworfen und hat zu Big E gesagt, hör mal, wenn du das Match hier nicht ernst nimmst, ne, ich sag nur Brock Lesnar. Auch das ist so ein Ding. Ich weiß es nicht. Also tu mich da ein bisschen schwer mit und ja, wir werden mal sehen, ob Big E dann hier eine härtere Seite von sich zeigen wird. Ansonsten wird das hier ein Powerhouse-Match, so sehe ich das. Also wir haben gesehen, dass Roman Reigns zum Beispiel auch mit Drew McIntyre gut arbeiten konnte. Drew McIntyre und Big E war auch ein gutes Match und insofern passt das für mich ganz gut zusammen. Und die Emotionalität sollte ja eigentlich auch da sein mit dem Aufbau. Wenn du da noch ein bisschen Overbooking mit reinschmeißt, dann kann das zumindest ein gutes Match werden. Aber Roman ist halt einfach so dominant. Und das wird gerade in so einem Match dann auch vielleicht so ein Problem, Kai, oder?
Ja, also das ist ja dieses Problem, wo du sagst, der kann eigentlich nicht verlieren. Wo wir auch sagen, der wird höchstwahrscheinlich jetzt auch durchmarschieren bis nach Mania. Aber sind wir mal ehrlich, es wird auch gar keinen Sinn machen, ihn jetzt hier verlieren zu lassen gegen den Big E, ne? Also nee, ich sehe da auch gar keinen Sinn drin. Also Roman muss weiterhin dominant sein. Das macht Sinn und weiter geht's.
Ja, beziehungsweise, also ich glaube ja schon, dass er hier auch Schwäche zeigen wird und das ja auch wahrscheinlich wieder durch Eingreifen gewinnen wird, aber also er wird eben, ja.
Also es war ja das, was ich ja schon gerade gesagt habe, ja. Was er in fast jedem Match gemacht hat. Also Roman ist ja immer dominant, aber trotzdem wird es dann immer doch nochmal knapp.
Ja. Wird man ja auch mitspielen, natürlich. Ja, weil inzwischen Roman als Rekordchampion. Hat dich das eigentlich getroffen, Kai, dass CM Punk nicht mal Rekordchampion ist?
Das habe ich letzte Mal schon gesagt. Lesnar hat den Rekord schon gebrochen.
Ja, stimmt.
Also als es jemand bei Discord geschrieben hat.
Na gut. Ja, ansonsten, also ich erwarte mir hier einfach auch hier wieder ein unterhaltsames Match. Da ist die Story da, da ist der Aufbau da, genau wie bei den Damen, finde ich es noch eine Spur interessanter, aber hier hat man auch in der Kürze der Zeit versucht, möglichst viel rauszuholen. Ich fand die Art und Weise, wie man es aufgebaut hat, ganz interessant. Und das ist schon okay. Auch als Main Event geht das absolut in Ordnung. Und ja, also mein Pick ist Roman Reigns, deine auch?
Ja, ganz klar.
Okay, dann sind wir uns hier einig und ich sag's nochmal, schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare oder besucht uns bei kicktipp.de/headlockrunde und tippt dann damit. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt, Kai, oder?
Ganz genau. Ja, ich bin gespannt. Also, ich muss nochmal ganz klar festhalten, Aufbau war nicht vorhanden, außer ein paar Ausnahmen, aber das ist so ein Ding, also nicht so ganz so krass, aber auch auf den Rumble freue ich mich, auch wenn der Aufbau kacke ist. Ne? Und ja. Das ist natürlich kein Rumble, weil ein Rumble ist nochmal ein anderes Level, aber ich habe trotzdem Spaß an den Matches. Und wenn wir jetzt mal auch allein uns die Paarungen angucken, das ist schon nicht verkehrt.
Ja. Nein, auf dem Papier ist die Card gut. Alles, was fehlt, ist die Liebe. So ein bisschen zu dem Aufbau eben der ganzen Geschichte. Das hat dem Event, wie ich finde, geschadet, weil man merkt einfach, dass an vielen geht die Survivor Series einfach komplett vorbei, weil eben die großen Stories gefehlt haben. Und das ist dann schon so ein bisschen bitter, weil, wie gesagt, die Card an sich liest sich ganz gut. Bei uns gibt's natürlich dann auch den Review-Podcast, lieber Kai, da werden wir dann auch wieder hier zugegen sein.
Ja, ganz genau.
Na, mal schauen. Eventuell kommt der Chris mit dazu. Mal gucken, ob der noch Zeit hat. Dann machen wir mal wieder eine Dreierrunde. Ich bin gespannt auf jeden Fall auf die Survivor Series. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran an unserem Podcast hier und habt euch vielleicht auch da so ein bisschen Lust geholt, die Survivor Series dann auch zu schauen und dann auch hinterher im Anschluss mit uns die Review-Podcast dann zu hören. Bin ich sehr gespannt drauf, auch auf eure Reaktionen natürlich. Gibt's dann auch bei uns auf dem Discord natürlich den Live-Chat. Da könnt ihr dann auch mit ganz vielen Fans quatschen und euch über das aktuelle Geschehen austoben. Natürlich die Beschreibung gibt's natürlich in den die Beschreibung. Den Link findet ihr in der Beschreibung oder eben in den Shownotes, wie sich das gehört. Und Kai, willst du noch abschließend was sagen?
Einfach das Ding auch genießen. Das ist ganz wichtig. Und nicht immer sagen, oh, Survivor Series und AW und Full Gear hat da und da mit dem Boden gewischt. Einfach genießen und sagen, komm, gucken, gute Zeit haben, fertig.
Ja. Ansonsten bei uns gibt's natürlich im Programm auch noch ganz viel anderen Survivor Series Content. Wir haben auf Patreon Steady für unsere Supporter gibt es ein Fokus-Spezial zur ersten Survivor Series. Da sprechen Shaggy und ich ein bisschen darüber, wie man damals die Survivor Series an den Start gebracht hat. Wir haben im Match of the Week das Elimination-Match zwischen der Alliance und Team WWF vor der Survivor Series 2001 damals, also der berüchtigte Invasion-Angle, der Abschluss davon. Da gibt's dann die Match-Review mit Chris und mir. Und natürlich auch No Holds Barred haben wir natürlich auch am Start. Und in der nächsten Woche geht's natürlich auch da entsprechend weiter mit noch mehr Content. Also besucht uns da gern, seid dabei. Und ja, ich glaube, dann sind wir durch, Kai, oder?
Dann sind wir durch.
Haben wir's. Dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein. Am Sonntag geht's hier weiter im Programm mit dem Fragen-Podcast. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne bei Discord schreiben oder an fragen@headlock.de. Da werden Shaggy und ich dann am Freitagmorgen den Podcast aufnehmen. Also, wenn ihr das hier hört, seid fix dabei. So, jetzt aber endgültig Deckel drauf. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns am Sonntag und am Montag/Dienstag mit der Review von der Survivor Series wieder. Ich sag Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.